온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 489. Eine Sendung ohne Corona, das hatten wir lange nicht. Und einen Beitrag über Guyana auch nicht. In dem kleinen Land zwischen Venezuela und Brasilien leben nur 780.000 EinwohnerInnen. Doch es gilt als eines der ärmsten Länder Südamerikas. Das könnte sich bald ändern, denn 2015 hat der Ölkonzern ExxonMobil riesige Öl- und Gasvorkommen vor der Küste Guyanas gefunden. Jetzt feilschen die politischen Eliten um die Ölmilliarden und KritikerInnen befürchten irreparable Umweltschäden. Kiffer aufgepasst! Als erster Staat der Welt hat Uruguay Ende 2013 Cannabis legalisiert. Jetzt kann man sich auf der Expo Cannabis das Beschneiden von Pflanzen zeigen lassen, einem Cannabis-Club beitreten oder sich Marihuana in der Apotheke kaufen. Karl Ludolf Hübener zieht eine Bilanz. Doch zunächst hören wir einen kleinen Erlebnisbericht von Knut, der seit Monaten in Oaxaca sitzt, über das Erdbeben in Mexiko, das zum Glück relativ glimpflich verlaufen ist. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Bueno, en este momento está sonando la alerta sísmica. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Estamos viendo las imágenes de la capital de la República Mexicana. Tenga usted mucho cuidado, abandone el lugar en donde está, hágalo con calma.
Am 23. Juni gab es in Mexiko ein Erdbeben von der Stärke 7,5. Das Epizentrum lag in der Nähe von Crucecita an der Küste von Oaxaca. Unser Mitarbeiter Knut Hildebrand befindet sich seit Monaten in dem südmexikanischen Bundesstaat und berichtet, wie er das Erdbeben erlebt hat.
Wie Erdbebenalarm in Oaxaca klingt, weiß ich ja mittlerweile. Der kommt hier öfter mal und ist der Regel das Einzige, was wir vom Erdbeben mitbekommen. Doch diesmal war es anders. Da klang noch etwas anderes mit, das vom Haus zu kommen schien. Und plötzlich fingen auch die Möbel an zu wackeln. Also sprang ich auf und stürmte hoch auf die Dachterrasse. Nicht die schlaueste Idee, aber da saß gerade meine Freundin mit einem Kumpel beim Morgencafé. Beide schauten mich verdutzt an und als ich Erdbeben fragte, meinten sie ja. Und dass es jetzt zu gefährlich sei, runterzugehen. Also stellten wir uns über einen Träger am Rande der Terrasse und sahen zu, wie sich die Nachbarn im Hof versammelten. Nach weniger als einer Minute, glaube ich, war alles vorbei. Dann eilten auch wir runter in den Hof. Hier waren alle wie wild am Telefonieren und auch unser Kumpel fing an, hektisch an seinem Handy herumzufummeln. Er wollte seine Frau erreichen, die mit den Kindern zu Hause war. Zu Hause in Crucecita, dem Ort an der Küste, bei dem das Epizentrum des Bebens lag. Als er endlich durchkam, die große Erleichterung. Allen ging es gut. Allerdings hatte dort das Treppenhaus etwas abbekommen und es gab wohl auch einige Risse im Haus. Wir hatten da mehr Glück gehabt. Bei uns war nur der Strom für eine gute Stunde ausgefallen.
Im erdbebenerprobten Mexiko sind die Menschen cool geblieben. Auch die Schäden hielten sich in Grenzen. In Huatulco in Oaxaca starben 6 Menschen. In Oaxaca wurden 500 Gebäude beschädigt. Insgesamt ist es diesmal glimpflich abgelaufen. Das letzte schwere Erdbeben in Mexiko ereignete sich am 19. September 2017. Damals starben mehrere hundert Menschen. Guyana liegt im Norden Südamerikas zwischen Venezuela und Brasilien und hat eine reiche Artenvielfalt. Etwa 85% der ehemaligen britischen Kolonie sind von Regenwald und Savannen bedeckt. Das kleine Land mit nur 780.000 EinwohnerInnen hatte eine hohe Arbeitslosigkeit und gilt als eines der ärmsten Länder Südamerikas. Doch das könnte sich bald ändern. 2015 hat der Ölkonzern ExxonMobil den Fund riesiger Öl- und Gasvorkommen vor der Küste Guyanas bekannt gegeben. Das Land könnte zu einem der größten ölexportierenden Länder der Welt werden. Seitdem ringen die politischen Eliten erbittert um die Macht. KritikerInnen jedoch befürchten irreparable Umweltschäden.
Guyanese, I shall issue a proclamation declaring the 20th of December as National Petroleum Day.
Am 20. Dezember 2019 verkündet der Präsident Guyanas, David Granger, seinem Volk eine etwas seltsame Videobotschaft. Der immer etwas verschlafen wirkende 74-Jährige erklärt den 20. Dezember zum National Petroleum Day, den Tag des Erdöls.
I have been advised that petroleum production is about to commence.
Grund ist der Beginn der Ölförderung in Guyana durch den US-amerikanischen Ölkonzern ExxonMobil. Dessen Vorsitzender für Guyana, Rod Hansen, ist am selben Tag ebenfalls ganz aus dem Häuschen.
Well, we're very excited to have first oil. This is a great accomplishment for ExxonMobil and our co-ventures as well as the country of Guyana.
Wir freuen uns riesig über das erste Öl. Das ist eine großartige Leistung für ExxonMobil und unsere Mitunternehmer sowie für das Land Guyana. Sehr viele Menschen haben jahrelang an diesem Projekt gearbeitet, mit einem starken Fokus auf Sicherheit, worauf ich sehr stolz bin, und auf den Umweltschutz.
Strong focus on safety, which I'm very proud of, as well as respecting the environment.
Im Jahr 2015 entdeckt ExxonMobil vor der Küste Guyanas riesige Öl- und Gasvorkommen. Allein auf dem Lizenzgebiet Stabroek liegen um die 8 Milliarden Barrel Öl. Das Öl, das das Konsortium ExxonMobil, Hess und Sinopec in den kommenden Jahren fördern will, würde das kleine südamerikanische Land zu einem der 20 größten erdölexportierenden Länder machen, gleichauf mit Ecuador und Angola. Milliardeneinnahmen winken, doch die Ölförderung würde auch einen riesigen CO2-Verbrauch nach sich ziehen. Das wäre nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch gegen die Verfassung Guyanas, beklagt Anand Gulsaran, der ehemalige oberste Wirtschaftsprüfer des Landes.
We have made a commitment that we will have 100% renewable energy by 2030.
Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 zu 100% erneuerbare Energien zu nutzen. Wie sollen wir das erreichen, wenn Exxon so viel Öl fördert?
How are we going to?
Guyana ist durch den Anstieg des Meeresspiegels besonders gefährdet. Bereits jetzt soll eine Betonmauer die Küsten des Landes schützen. Doch die nun begonnene Ölförderung birgt neben dem CO2-Ausstoß noch weitere unkalkulierbare Risiken. Heike Meinhardt von der Umweltschutzorganisation Urgewalt zählt auf.
Deep sea drilling involves very high pressures at the seabed. Which makes drilling dangerous.
Tiefseebohrungen finden mit großem Druck statt. Das macht sie so gefährlich. Die Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon 2010 hat tausende Kilometer Küste verseucht. Guyana ist durch Ölunfälle gefährdet, sei es durch Tanker, durch Ölplattformen oder durch Bohrungen an den Tiefseequellen. Und bisher war ExxonMobils Umweltmanagement in Guyana nicht gerade vielversprechend.
Bereits kurz nach Beginn der Ölförderung im Dezember bekommt Exxon Probleme mit dem Gaskompressor. Seitdem werden deshalb hunderttausende Tonnen Kohlendioxid pro Tag abgefackelt. AktivistInnen werfen zudem der Regierung vor, bei der Erteilung der Umweltgenehmigung gegen geltendes Recht verstoßen zu haben, und zogen vor Gericht. Eine Klägerin ist die in England ausgebildete guyanische Anwältin Melinda Yankee von der Kampagne A Fair Deal for Guyana.
We are focused on the environment. And the first court case was to challenge the grant of the petroleum production license.
Im ersten Prozess ging es darum, die Förderlizenzen für Esso, Sinopec und Hess zu widerrufen. Denn Sinopec und Hess haben keine Umweltgenehmigung.
Sinopec Nexen and Hess do not have an environmental permit.
Trotzdem entscheidet das oberste Gericht im Februar, dass alle Ölfirmen ihre Bohrungen unter einer Lizenz fortsetzen können, also von der Genehmigung profitieren, die eigentlich nur ExxonMobil erhalten hat.
With the greatest respect, I disagree with the decision of the judge.
Bei allem Respekt. Ich bin mit der Entscheidung des Gerichts nicht einverstanden und habe Berufung eingelegt. Wir warten jetzt auf einen Termin für die Anhörung beim Berufungsgericht.
We are waiting for a hearing date.
Die Regierung von David Granger nutzt die Ölförderung als Wahlkampfhilfe. Fernsehbilder prognostizieren ein riesiges Wirtschaftswachstum und Guyana soll in den kommenden Jahrzehnten gut die Hälfte aller Einnahmen aus dem Ölverkauf bekommen. Gigantische 168 Milliarden Dollar. Granger betont gern, wie transparent die Verhandlungen mit ExxonMobil verlaufen seien.
President Granger reiterated that transparency and accountability remains priority in the development of the oil industry.
When I met ExxonMobil executives, we've always asserted the need for transparency, the need for accountability, Both the government of Guyana and the corporation are committed to accountability and transparency.
Doch die Opposition kritisiert, die Regierung habe sich beim Förderdeal mit Exxon über den Tisch ziehen lassen und stellt Ende 2018 einen erfolgreichen Misstrauensantrag. Seitdem ist die Regierung von David Granger nur noch geschäftsführend im Amt. Das hindert sie jedoch nicht daran, neue Gesetze zu verabschieden, die die Ölproduktion, das Steuersystem und Umweltvorschriften für die Zukunft regeln sollen. Und das mit Unterstützung der Weltbank, die das kleine Land in den vergangenen zwei Jahren mit 55 Millionen Dollar bezuschusst hat. Die Weltbank begründet das so.
Das Ziel dieses Projektes ist die Verbesserung der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen und die Institutionen zur Verwaltung des Öl- und Gassektors in Guyana zu unterstützen.
Dabei hatte die Organisation beim Pariser Klimagipfel 2017 noch verkündet,
die Weltbankgruppe wird nach 2019 kein vorgelagertes Öl und Gas mehr finanzieren.
Doch diesen Worten seien zu wenig Taten gefolgt, findet Heike Meinhardt, Expertin für Finanzinstitutionen bei der NGO Urgewalt.
Seit dem Pariser Klimaabkommen hat die Weltbank Projekte für fossile Brennstoffe mit über 9 Milliarden Dollar gefördert. Und in Guyana hilft sie dem Land nicht auf einen Weg, der im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen steht. Stattdessen hilft die Weltbank Guyana dabei, stark von Ölexporten abhängig zu werden.
Zwar hat die Weltbank kein direktes Geld zur Erschließung der Ölfelder zur Verfügung gestellt, doch ihr finanzieller Einfluss auf die Gesetzgebung Guyanas sei kontraproduktiv, kritisiert auch Anwältin Melinda Yankee.
Eine negative Auswirkung des Engagements der Weltbank in Guyana ist, dass die Verfassung und Gesetze Guyanas untergraben werden. So schreibt die Verfassung zum Beispiel eine nachhaltige Entwicklung vor. Aber Öl- und Gasförderung im Jahr 2020 ist unvereinbar mit nachhaltiger Entwicklung.
Doch damit nicht genug. Im Februar dieses Jahres stellt die Weltbank der guyanischen Regierung zusätzlich 2 Millionen Dollar für eine juristische Beratung zur Verfügung. Die Regierung beauftragt prompt die US-amerikanische Anwaltskanzlei Hunton Andrews Kurt damit, neue Ölgesetze für Guyana zu entwerfen. Hunton Andrews Kurt ist allerdings auch seit Jahrzehnten die Anwaltskanzlei von ExxonMobil. Ein klarer Interessenkonflikt findet nicht nur Heike Meinhardt.
Eine bessere Regierungsführung sollte dabei helfen, die Regierung von Guyana vor dem Einfluss der Ölindustrie zu schützen. Doch stattdessen scheint es, dass die Weltbank diesen Einfluss erleichtert. Das ist aber eher gute Regierungsführung für das Ölunternehmen und weniger für die Menschen in Guyana.
Schon seit anderthalb Jahren ist die Regierung von Präsident Granger nur noch geschäftsführend im Amt. Immer wieder wurden die Neuwahlen verschleppt und fanden schließlich erst in diesem Jahr am 2. März statt. Zwar lag nach ersten Hochrechnungen Grangers regierendes Wahlbündnis vorn, es wird überwiegend von Afro-GuyanerInnen gewählt, während die oppositionelle People's Progressive Party ihre Basis in der indoguyanischen Community hat. Doch aufgrund von Betrugsvorwürfen wurde eine Neuauszählung der Stimmen in einer der Schlüsselregionen angeordnet. Anfang Juli, immerhin vier Monate nach der Wahl, steht noch immer kein offizieller Wahlsieger fest. Das ist erstaunlich bei einer Wahlbeteiligung von nur knapp einer halben Million Menschen, so viele wie die Bevölkerung von Bremen. Vieles deutet darauf hin, dass diesmal die oppositionelle PPP gewonnen hat. Im Netz wird David Granger schon als Rigger verspottet, als Manipulator, der seine Niederlage nicht anerkennen will. Doch wer auch immer am Ende die Wahl gewinnt, der bevorstehende Ölboom droht, das kleine Land tief zu spalten. Dabei geht es vor allem um die Frage, wer in Zukunft die Kontrolle über die Ölmilliarden hat. Obwohl Guyana in besonderem Maß vom Klimawandel bedroht ist, scheint Umweltschutz in der Politik des Landes keine Rolle zu spielen. Das kritisiert auch der Wirtschaftsprüfer Anand Gulsaran.
Momentan tragen wir sehr stark zu Erderwärmung und Klimawandel bei, was letztlich zur Zerstörung des Planeten führt. Langfristig müssen wir uns um den Schutz des Planeten kümmern.
The planet is on fire. I can't
the street for them.
Mr. Riga, Riga, Grandpa Granger.
Dirty old man.
Team up with G, come them traitor.
Dirty Granger.
Now the whole of Guyana under pressure. We don't wanna eat back rice flour.
Frosty Granger.
Mr. Riga, Riga, Grandpa Granger. Team up with G, come them traitor.
Rubber stamp.
Now the whole of Guyana under pressure. We don't wanna eat back rice flour.
Not again. Lord, this what Guyana turned to, bro?
I want me to tell you by the same thing come back again from back in the days.
Yo, that's real messed up, bro. Granger, you're wicked. Dirty Granger.
Up new celebrating victory.
Fake victory.
But PPP know that them cheating we.
We know that.
Claudette, Lonefield and Mingo.
G.I. Big.
Mastermind of this comedy show.
Anfang der 70er Jahre erklärte US-Präsident Richard Nixon Drogen zum öffentlichen Feind Nummer 1. Lateinamerika stand fortan im Fokus von Repression und Gewalt. Doch der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert. Das sagen selbst konservative Politiker. Er hat Milliarden verschlungen, unzählige Menschenleben gekostet, Politik und Politiker korrumpiert und Menschenrechte schwer verletzt. Gleichzeitig boomt das illegale Geschäft. Die Drogenkartelle sind mächtiger denn je. Inzwischen hat die Zahl der Fürsprecher einer Legalisierung zugenommen. Darunter auch neoliberale Ideologen wie beispielsweise Milton Friedman und Friedrich August Hayek. Sie sprachen sich schon vor Jahren für die totale Freigabe aller Drogen aus, allerdings ohne staatliche Einmischung. Im Gegensatz zur linken Regierung der Frente Amplio in Uruguay. Ihr ist es zu verdanken, dass Uruguay 2013 als erster Staat der Welt Cannabis legalisiert hat. Eine Bilanz. Alljährlich im Dezember lockt die Expo Cannabis in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, Tausende von BesucherInnen an. Die meisten sind unter 30. Viele kommen auch aus den Nachbarländern, wo der Stoff nach wie vor strikt verboten ist. Einige MessebesucherInnen tragen grüne Topfpflanzen mit lanzettförmigen Blättern wie Trophäen vor sich her. Sie kommen aus dem Workshop Einführung in den Cannabisanbau. Dort hat der Kursleiter gezeigt, wie man mit einer Spezialschere vorsichtig die Blüten aus der Pflanze herausschneidet. Im Dezember 2013 hatte Uruguay weltweit Aufsehen erregt. Das kleine Land war der erste Staat auf der Welt, der Cannabis vollständig legalisiert und reguliert hatte, vom Anbau bis zum Vertrieb und Verkauf. Die neue Drogenpolitik verschob den Fokus von Repression und Gefängnis auf Menschenrechte und Gesundheit. Und sie erteilte dem gewaltgeprägten Krieg gegen Drogen eine Absage.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive.
Anfang der 70er Jahre erklärte der damalige US-Präsident Richard Nixon Drogen zum öffentlichen Feind Nummer 1. Das bedeutete fortan Krieg gegen Drogen. Schlachtfeld ist bis heute vor allem Lateinamerika. Dieser Krieg hat seitdem aber Milliarden verschlungen, unzählige Menschenleben gekostet und Politik und PolitikerInnen korrumpiert. Doch das lukrative illegale Geschäft mit Drogen boomt weiter. Die Drogenkartelle sind mächtiger denn je, die Gewinnspannen suchen ihresgleichen, die Schäden ebenso. José Pepe Mujica, von 2010 bis 2015 Präsident Uruguays, zieht eine Bilanz.
Im Jahr 1985 gab es schätzungsweise 1500 Konsumenten von Marihuana. Heute sind es 150.000 Konsumenten in meinem Land. Wir haben viele Leute hinter Gitter gebracht, viel Geld in die Repression gesteckt. Schlimmer als die Drogensucht ist der Drogenhandel.
Marihuana macht den Löwenanteil des Drogenkonsums in Uruguay aus. Der vorwiegend aus Paraguay geschmuggelte Stoff ist nicht selten mit Neopren, Teer, Hundefutter, Exkrementen, Agrogiften oder Ammoniak gestreckt. Eine Gefahr für die Gesundheit der Kiffer. Demonstrationen für eine Legalisierung von Marihuana wurden im Laufe der Jahre in der Hauptstadt Montevideo immer größer. Vor allem seit 2005 die Linke die Regierung stellt. Mujica will deshalb nicht länger zusehen, wie sich der illegale Markt und Drogenhandel weiter ausbreiten. Während seiner Regierung wird die Legalisierung in Angriff genommen. Im Dezember 2013 ist es soweit. Der uruguayische Kongress stimmt dem Cannabis-Gesetz zu. Milton Romani erklärt, wie das Gesetz den Zugang zum Stoff regelt. Romani ist bis 2016 Chef der nationalen Drogenbehörde in Uruguay.
Es gibt drei Zugänge. Den Anbau von bis zu 6 Pflanzen für den persönlichen Gebrauch, pro Haushalt, nicht pro Person. Dann der Zugang über einen Club von 15 bis zu 45 Personen, die in einer Kooperative organisiert sind. Der dritte Zugang, der uns mehr Zeit gekostet hat, besteht aus einem Netz von Apotheken. Die Zugänge schließen sich gegenseitig aus. Das heißt, wenn du selbst anbaust, kannst du nicht Mitglied in einem Club werden oder Cannabis in einer Apotheke kaufen.
Weit über 40.000 KonsumentInnen haben sich in Uruguay inzwischen offiziell registrieren lassen. Der Stoff kommt aus dem eigenen Garten oder aus Pflanzungen von über 100 Cannabis-Clubs. Die meisten decken ihren Bedarf jedoch in Apotheken. 10 Gramm pro Woche stehen jedem zu.
Die Leute, die Cannabis konsumieren, sind offiziell registriert. Sie können ihre Ration rauchen, ohne dass es ihre Gesundheit schädigt.
Cannabis für Apotheken wird unter staatlicher Aufsicht von privaten Firmen produziert. Der Joint aus der Apotheke ist garantiert nicht gepanscht und verhilft so dem Recht auf Gesundheit zur Geltung. Dennoch blieb Kritik an dem Gesetz nicht aus. Es hieß, der Drogenkonsum würde angeheizt. Milton Romani wiegelt ab.
Es ist ein Verständnis von Konsum, das nichts mit Laissez-faire zu tun hat, auch nicht mit, nun können wir die Sau rauslassen. Auf keinen Fall.
Das sei anders als in einigen US-Bundesstaaten, wo Cannabis ebenfalls legalisiert, aber nicht reguliert wurde und weiter gemixt und gepanscht werden könne. Dort sei es ein Geschäft zwischen Privaten. Die einen produzieren und vermarkten, andere wiederum kaufen Cannabis. Bei der Kontrolle dieser Kette ist der Staat nicht sonderlich präsent. Ein freier, unregulierter Markt sei für Uruguay keine Option gewesen, unterstreicht Romani. Im Vordergrund stünden Schadensbegrenzung und vor allem die Gesundheit der KonsumentInnen. Und nicht das große Geld.
Das uruguayische Modell ist kein freier Markt. Der Preis wird vom Staat festgelegt. Werbung ist nicht erlaubt, auch keine Konkurrenz zwischen verschiedenen Marken und Produkten.
Diego Oliveira ist Nachfolger von Milton Romani. Er zieht eine erste Bilanz der neuen Drogenpolitik. Gesundheitspolitisch sei sie ein Erfolg. Doch dann räumt er ein:
Der Markt für illegales Marihuana ist geschwächt, aber er besteht immer noch. Das lässt sich nicht leugnen, denn bei Razzien werden immer wieder Drogen beschlagnahmt, vor allem Marihuana, das aus dem Ausland geschmuggelt wird, vor allem aus Paraguay. Von dort kommen 90% des Stoffs, der insgesamt in Südamerika konsumiert wird.
Das Gesetz gilt für alle Konsumenten ab 18 Jahren. Das heißt, die Jüngeren sind weiterhin auf den Schwarzmarkt angewiesen. Dort sind auch noch andere Drogen im Angebot. Mujica beklagt:
Hier in Uruguay passiert Folgendes. Wenn es kein Marihuana gibt, bietet der Drogenhändler Pasta Base an. Dann haben wir es allerdings mit so etwas wie einer Vergiftung zu tun.
Pasta Base ist in anderen Ländern auch unter dem Namen Crack bekannt. Es ist ein Abfallprodukt der Kokainherstellung. Manchmal wird auch Benzin, Koffein und Phenacetin zugemischt. Pasta Base ist billiger und schneller wirksam als andere Drogen. Der Rausch ist kürzer und verursacht eine starke und schnelle Abhängigkeit. Boca, übersetzt Mund oder Schlund, wird der Verkaufsplatz der Dealer genannt. Das kann ein Hauseingang, ein verwildertes Grundstück oder auch eine armselige Hütte sein. Auch der 22-jährige Nicolas hat sich dort früher seine Pasta Base geholt. Er ist inzwischen von seiner Sucht geheilt.
No es vida, no es vida en absoluto.
Das ist kein Leben mehr. Es zerstört dich. Es gibt ja einen Moment des High-Seins, aber letzten Endes ist es fürchterlich. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Du schmeißt alles hin, verkaufst alles, endest als kleiner Gauner. Es ist egal, ob deine Wohnung schmutzig ist oder sauber. Es ist dir egal. Ein weiteres Manko der bisherigen Drogenpolitik? Apotheken, die Marihuana anbieten, gibt es in den armen Vierteln nicht. Gepanschtes Cannabis und Pasta Base sind dann oft die einzige Alternative. Gesang einer Hip-Hop-Gruppe aus dem armen Viertel Borro in Montevideo. Ein Labyrinth von unbefestigten Wegen, staubig im Sommer, nicht selten voller Schlamm im Winter, führt in und durch das Viertel. Abwässer fließen entlang der Wege. Der illegale Markt ist umkämpft. In den ärmeren Vierteln Montevideos kommt es immer häufiger zu Schusswechseln zwischen rivalisierenden Drogenbanden. Eigentlich sollten mit dem Cannabisgesetz auch Kriminalität und Gewalt eingedämmt werden. Doch diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Immer mehr kleine Dealer landen hinter Gittern. Vor allem arbeitslose, oft alleinerziehende Frauen, die in der Droge einen rettenden Strohhalm sehen.
Der Kleinhandel liegt vor allem in Händen von Frauen. Sie trifft es am meisten, wenn es zu Strafen und Gefängnis kommt. Und nicht nur sie leiden dann, sondern die Familie, die sie ernähren.
Um Gewalt und Drogenbanden wirkungsvoller zu bekämpfen, bedarf es wohl einer umfassenderen Drogenpolitik. Die sollte sich nicht nur auf eine sogenannte sanfte Droge wie Marihuana beschränken.
Wir schlagen vor, alles Punkt für Punkt zu überprüfen. Denn man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Nicht alle Substanzen sind gleich, auch nicht die Menschen, die sie konsumieren.
So Florencia Lemos von der Nichtregierungsorganisation Pro Derechos. Sie hat schon früher angedeutet, was ihr Kollege Martin Colliasso offen sagt.
Eigentlich müssten alle Drogenmärkte reguliert werden, beispielsweise auch der illegale Kokainhandel. Dann würde auch der Konsum von Pasta Base weniger problematisch sein.
Das hieße weniger Strafen und wohl mehr Gesundheit. Doch dafür wäre eine gemeinsame, grenzüberschreitende Drogenpolitik in Südamerika erforderlich. Dort überwiegen allerdings konservative und reaktionäre Regierungen. Sie schwimmen im politischen Fahrwasser der USA und machen beim Krieg gegen Drogen mit. Und Washington wird diesen Vorwand für Interventionen nicht so ohne weiteres aus der Hand geben. Seit März diesen Jahres regiert auch in Montevideo eine rechtskonservative Regierung. Sie hat versprochen, das Cannabisgesetz nicht zu kippen, will aber auf keinen Fall Legalisierung und Regulierung auf andere Drogen ausweiten, sondern setzt auf Repression.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.com npla.de.